Dankeschön. Schön, wenn wir zur Ruhe kommen. Wir wollen ganz bewusst auch diese Versammlung im Namen unseres Herrn Jesus Christus beginnen, zur Ehre Gottes des Vaters. Und dazu möchte ich auch ein Wort lesen. Aus 1. Korinther 1, Vers 9, da sagt der Apostel Paulus: Gott ist getreu, durch den ihr auch zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, berufen wurdet. Gott ist getreu, er ist glaubwürdig in allen Worten und Taten. Jesus Christus ist dafür der treue und wahrhaftige Zeuge. Alle Verheißungen, die uns gegeben sind, sind das Ja in ihm. Und zu der Gemeinschaft, wo es in den Vers auch heißt, der Gemeinschaft mit Christus können wir dadurch einen praktischen Ausdruck verleihen, dass wir Gemeinschaft pflegen. Das heißt, in der Liebe des Christus einander dienen. Das dürfen wir lernen, da sind wir Lernende. Gott sucht die Gemeinschaft, das wissen wir. Er hat seinen Sohn gezeugt und hat mit ihm zusammen geplant. Wunderbar. Und wir wissen es weiter. Er will Gemeinschaft, er will viele, viele Söhne. Und auch von der Gemeinde wissen wir, dass er seinen Leib für seinen Sohn zubereitet. Da wird er zugehören. Gemeinschaft. Das ist ganz was Wichtiges. Wir können, es ist uns nicht die Freiheit gegeben, dass wir Einzelgänger sind. Wir sollen und müssen die Gemeinschaft suchen. Und ich freue mich auch heute, dass viele auch teilweise von weit her gekommen sind. Hernach darf ich noch einige begrüßen. Weit, um Gemeinschaft zu haben unter Gottes Wort. Jetzt wollen wir beten. Ja, du treuer Gott und Vater, wir können nur immer wieder anbeten und danken. Danken auch für diesen Morgen, den du uns wieder schenkst. In der Gemeinschaft mit den Geschwistern, unter dem Wort Gottes. Dein Wort ist die Wahrheit, dein Wort ist das Leben. Wir haben es gestern gehört. Wunderbar, wir sind Gefäße. Und wie werden wir gefüllt? Wir haben es gestern so deutlich sehen dürfen, sogar auf Bildern, was in unserem Herz alles Raum gewinnen will. Ja, nicht bloß von außen die Eindrücke, sie wollen in unser Herz hinein, in unser Innerstes. Vater, wir danken dir, dass es durch deinen Sohn Jesus Christus möglich ist, dass der Lichtstrahl von der Herrlichkeit, die bei dir ist, in uns eindringt, uns durchleuchtet, dass das Dunkle alles schwindet. Wir haben es gestern an der Tasse so bildlich sehen dürfen, wie sie außen, wie auch unser äußerer Körper oft, ja, nicht so wunderbar ist. Aber innen darf er leuchten und hell sein, mit Gold ausgefüllt. Das ist dein Wort, das ist deine Botschaft, das ist dein Heil, das du für uns bereit hast. Ja, und wenn wir heute zusammen sind, unter deinem Wort, schenke du es, dass wir wiederum gefüllt werden, dass der Lichtstrahl der Herrlichkeit in uns Raum gewinnen kann. Herr Jesus Christus, ich danke dir auch für die Gemeinschaft, in der du uns berufen hast, äußerlich für die Räumlichkeiten, aber auch für all die Geschwister, die hierher kommen. Segne du uns und wirke du durch deinen guten Heiligen Geist. Wir danken dir für das Evangelium, für diese frohmachende Botschaft. Schenke du, dass wir überfließen, dass auch unsere Umgebung etwas davon spürt, was da für eine Kraft da ist. Herr, wir danken dir, dass wir dir auch unsere kranken Geschwister, unsere Alten anbefehlen dürfen. Ja, wir kennen sie alle mit Namen. Herr, wie sie oft leiden, aber auch all die anderen. Du weißt, was wir mitbringen. Familie, Sorgen, Krankheit und so vieles mehr. Alles, alles hast du durchlebt. Und du willst uns dabei tragen helfen. Und wir wollen es miteinander tun, uns trösten und tragen helfen, wo es geht. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die du uns geschenkt hast und zu der du uns auch berufen hast. Und jetzt darf ich dir diesen Vormittag, diese Verkündigung anbefehlen. Segne unseren lieben Johannes Ullmann. Gib ihm wieder Kraft und diese Freudigkeit, mit der er immer wieder uns auch erfreuen darf. Herr Jesus Christus, dir sei Ehre, Lob, Preis und Dank. Amen. Jetzt wollen wir das Lied miteinander singen. 889. 889, 1 bis 3. Die Melodie, welch ein Freund ist unser Jesus. Noch einmal, die ganze Gemeinde möchte ich herzlich begrüßen. Dann sehe ich, viele kommen von weit her. Ihr seid uns ganz herzlich willkommen. Als erstes möchte ich natürlich wieder unseren Johannes Ullmann begrüßen und seine Frau, die Annemarie, die sitzt da ganz hinten. Wir freuen uns. Ihr kehrt ein Stück zu uns, sage ich immer wieder, für all die.
Und ihr in unserem Herzen.
Ja, das ist etwas Großartiges und da sind wir auch dankbar. Wir müssen immerhin denken, Sie fahren 400 bis 500 Kilometer einfach bis hierher, um uns diesen Dienst zu tun. Aber nicht bloß den Dienst. Ich weiß, dass auch dir die Gemeinschaft sehr viel wert ist und euch. Dann möchte ich, gestern haben wir ja unsere Geschwister Hölzer begrüßt. Die sitzen da hinten. Heute möchte ich noch ein aus Riedenburg, unsere Geschwister Weber. Und sie haben auch noch jemand mitgebracht. Ganz herzlich willkommen. Ich weiß, dass euch nach dieser Gemeinschaft auch verlangt und nach der Verkündigung. Herzlich willkommen. Und auch alle anderen. Jetzt habe ich noch einiges zu sagen. Anne Aulinger hat hinten eine Liste aufgelegt wegen den Geburtstagen. Da fehlen uns mittlerweile. Wie? Die Adressen und Geburtstage. Da liegt hinten eine Liste, dass man kann einmal durchschauen, dass man vielleicht dann ergänzen kann. Wir sind reich, alles ist euer. Es hat einer mal gesagt, soll ich zu den Malediven? Die gehören mir alle einmal. Alles gehört mir. Alles ist euer. Und dazu lese ich aus 1. Korinther 3, 18 bis 23, wer es aufschlagen will. 1. Korinther 3, 18 bis 23. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, wer die Weisen fängt in ihrer List, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Und noch einmal, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gott. Der Herr segne dich, deinen Dienst.
In Christo, geliebte Geschwister, liebe Freunde, zuerst grüßen wir uns als Menschen, die er herausgerufen hat. Herausgerufen aus falschen Traditionen, aus Finsternis und hat uns mit einem heiligen Ruf hineingerufen in die Gemeinschaft des Christus. und auch die Gemeinschaft untereinander unter seinem Wort. Liebe Geschwister, das ist es, weshalb wir heute Morgen hier beieinander sind. Wir können ohne das geschriebene und in uns geoffenbarte Wort nicht mehr leben und existieren. Das ist eine Nahrung, die braucht der in uns hineingezeugte Gottesmensch. Das Thema, denn alles gehört euch oder alles ist euer, ist eine ganz große und gewaltige Verheißung. Der Hintergrund dieser Textpassage ist eigentlich klar und verständlich. Paulus hatte ja mit dieser Gemeinde in Korinther seine Sorgen und auch Kämpfe gehabt. Obwohl diese Gemeinde reich gesegnet war in Begabungen des Wortes und des Geistes und auch anderen Gemeinden überlegen war, machten sie eine ganze Menge falsch und verkehrt. Und waren wegen ihrer fleischlichen Gesinnung und ihrer Unnüchternheit sehr gefährdet, das Gnadengeschenk des Glaubens zu verschleudern. Sie waren nicht nur tolerant, eine Religion, wie sie heute unter der Gemeinde immer mehr akzeptiert und auch gefordert wird. Sie waren auch offen für ein falsches Evangelium. Sie waren auch offen, einen andersartigen Geist zu empfangen und einen anderen, andersartigen Jesus zu glauben. Man muss einmal diese Verse überdenken, was eigentlich in einer Gemeinde möglich ist. Wir sind nicht automatisch geschützt und stehen unter Naturschutz. Auch ihr in München nicht. Es könnte sein, dass in 2 Jahren, das wünschen wir uns alle nicht, aber die Möglichkeit besteht, dass hier ein anderes Evangelium zum Tragen kommt. Und mit diesem andersartigen Evangelium zieht auch ein andersartiger Geist ein. Und vielleicht dann auch ein anderer Jesus. Jesus wird besungen, 10-mal hintereinander, aber es ist ein anderer. Die Gemeinde Korinth war davon eigentlich hart umkämpft. Und Paulus sagt, ihr würdet das eigentlich ohne Widerspruch ertragen. Das ist ja das, was mich innerlich manchmal kaputt macht. Dass es kaum noch Gemeinden oder Geschwister gibt, die noch reagieren. Alles wird geschluckt. Es wird alles toleriert und akzeptiert. Die schauderhaftesten Programme, die installiert werden in den Gemeinden. Keiner regt sich mehr auf. Müssen wir halt mit der Liebe, müssen wir das alles mit erdulden. Die Liebe muss über alles herhalten. Eine 3 Jahre alte Gemeinde tadelt Paulus, weil sie zurückgeblieben waren. Und demzufolge unmündige Kinder Gottes. Was wäre heute wohl die Beurteilung dieses Apostels über viele Gemeinden unserer Tage, die gar nichts anderes wollen? Die wollen nichts anderes als Buße, Glaube an Gott, Vergebung der Sünde und den frommen Wunsch, selig sterben zu können und in den Himmel zu kommen. Das ist es eigentlich. Anstatt die kostbare Bestimmung, wenn das Evangelium uns zum Glauben ruft, zur Sohnschaft, nicht nur heraus aus der Welt der Sünde und des Todes, sondern das heraus ist zugleich auch ein Hinein, ein verbindliches Hinein. Wo hinein denn? Wo hinein denn? In die Herrschaft des Christus, hinein in die Gliedschaft seines Sohnes. Anstatt die Bestimmung zur Sohnschaft erkennen und damit auch Verwalter über die innersten Beweggründe göttlicher Geheimnisse zu sein. 3 Jahre war man auf dem Glaubensweg unterwegs und suchte nur sich selbst. Und die eigene Bestätigung, Streit, Rechthaberei, Geltungssucht und Wichtigtuerei bis hinein in die Gaben des Geistes. Vielfach spielen sich diese Spannungsfelder meinetwegen in der Familie oder meistens auch in der Gemeinde, wegen dem ungekreuzigten Ich ab. Das ist es. Spannungsfelder kennen wir doch alle. Kennen wir die alle? Die gibt es auch hier in München. Die gibt es hier. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht aufreiben, wegen Liebhabereien und Dinge, die wir in unserem Inneren festhalten. Geltungssucht und alles diese Dinge. Also ungekreuziges Ich. Nun hat aber der Herr die Gemeinde auf gar keinen Fall dafür bestimmt, auf dem Himmelssofa ein seliges Dasein zu führen, sondern sie soll ja Segenskanal und Heilsvermittler in den zukünftigen Äonen und das an der ganzen Schöpfung sein. Wissen wir, was da eigentlich auf dem Spiel steht? Und wenn wir für diesen Auftrag hier in diesem Trainingslager ausgebildet werden, dann ist es also schon sehr wichtig, dass wir erkennen, wo es eigentlich hingeht. Die Verse, die in diesem Text vorangehen, zeigen, dass es also ein schmerzliches Feuergericht für uns geben wird, wenn wir auf diesem Glaubensweg der totalen Gnade nur uns selbst und im eigenen Ich gelebt haben. Sagt doch Paulus einmal, an jenem Tag. Deshalb hat ja der Dieter Theiss das Buch geschrieben. Sind die letzten Exemplare, der Tag wird's klar machen, von Dieter Theiss. Ein so wertvolles, wichtiges Buch. Das ist ein Teil meines Innersten, das dieser Bruder geschrieben hat. Und ich habe ihn dann, als ich ihn dann erreichte, telefonisch, habe ich gesagt, lieber Bruder Theiss, Sie haben ein Stück meines Innersten da zu Papier gebracht. So deckungsgleich war das, was er geschrieben hat mit diesem Buch. Ja, und da gibt es also Gläubige, wenn also dann der Tag des Christus angebrochen ist, dann werden sie verwandelt und droben ins Licht gestellt. Und da ist auf einmal alles das, was hier verboten und festgehalten wurde, unser dickes, fettes Ich, das kommt dann ins Licht Gottes und kann dort nicht standhalten. Das muss aufgelöst werden, das geht nicht anders. Das ist also ein Feuergericht, was eigentlich nichts eigene übrig lässt. Und da kann es, sagt Paulus, passieren, dass bei einem alles verbrennt. Restlos alles. Es rutscht alles durch Sieb. Ist eigentlich schade. Liebe Geschwister, wir sitzen doch nicht hier, um an jenem Tage dann beschämt zu werden, sondern damit wir auf diesen Grund des Christus, der gelegt ist, und der bleibt auch, der hält auch beim Feuer stand. Er wird gerettet bleiben und sein wie durchs Feuer, weil die Gnade eigentlich dort begonnen hat. Aber auf dieser Grundlage können wir bauen. Wir hatten ja gestern das Gefäß, unser Ich, Hochmut, Selbstbestätigung und was du denken kannst. Glück, Reichtum, Geld, Macht, alles kannst du reinfüllen in diesen Kübel, der nicht voll wird, weil es noch unten immer durchrutscht. Ja. Aber wir können auch unser Gefäß füllen lassen. Fülle mich früh mit deiner Gnade. So betet der Psalmist. Beten wir das früh, wenn wir aufwachen, weil wir nicht wissen, was alles in uns hinein will. Bitte fülle uns früh, früh, wenn das Drama losgeht. Fülle uns früh mit deiner Gnade. Und das passt also nicht alles zusammen. Also die ichhafte Gesinnung in uns und dann die göttliche Realität, das passt nicht zusammen. Da muss vieles vor uns, außerhalb von uns gestellt werden, damit der Christus und der Reichtum seines Wortes uns völlig durchwohnen kann. Ja, also der Tag Jesu Christi wird Klarheit bringen. Der Christusgrund der Rettung eines jeden Berufenden zum Leibe des Christi bleibt unangetastet. Das verstehen wir. Bleibt unangetastet. Dort drüben geht's nicht um geretteten, verlorenen Himmel und Hölle, sondern da geht nur das, was wir auf diesem Christusgrund gedacht, gesagt, gelebt haben. Das muss dort offenbar werden und das verbrennt. Alles Uneinsichtige fährt dort eine Korrektur. Jeder eigenwillige Weg des ungekreuzigten Ich wird dort zerbrechen und alles Sündhafte wird durch das göttliche Lichtsfeuer eigentlich aufgelöst. Träger des Heiligen Geistes und Tempel Gottes zu sein, das hat es bisher auf keiner Heilsebene. Das hat es früher noch nie gegeben. Wisset ihr denn nicht, sagt der Apostel Paulus? Wisset ihr denn nicht, das hängt mit unserem Bewusstsein zusammen. Haben wir denn das nicht mitbekommen, dass unsere Leiblichkeit, unsere Körperlichkeit, unsere Behausung ein Tempel des Heiligen Geistes ist und Christus in uns Wohnung genommen hat? Liebe Geschwister, ja, wie können wir das aushalten? Wie können wir das aushalten? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, für andere Dinge sich öffnet, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, er steht für Gott zur Verfügung und solche seid ihr. Solche seid ihr. Warum lasst ihr euch denn betrügen? Fragt Paulus. Warum rennt denn ihr jeder Bildung und den Aussagen der klugen und gescheiten Leute hinterher? Ja, der Professor, Doktor, 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 hat so gesagt. Das muss doch wohl stimmen. Muss doch wohl stimmen. Und so einen Laien, das geht doch schlecht. Das, was in diesem Äon und in diesem Kosmos zählt, ist vor Gott eigentlich bedeutungslos. Es steht hier eigentlich schwarz auf weiß, der die Weisen und Klugen erhascht in ihrer List und Schlauheit und Sinnlosigkeit. Und wiederum, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen. Sie sind eitel, sie sind vergänglich und rundherum nutzlos. Warum legt ihr euch auf Menschen und ihren zweifelhaften Aussagen und klugen Ideen fest? Der Begriff Schlauheit hat die Bedeutung von alles selber wirken und fertigbringen. Alles schlau managen. Das ist die Kunst des Erfolges. Und an dieser Stelle wird nicht der Plato und der Homer oder Aristoteles genannt, denen die Kinder, die Korinther hinterherliefen, sondern von Gott berufen und beglaubigte Zeugen. Paulus wird hier genannt. Ein Mann, der von sich sagen konnte, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden unter den Nationen, nicht unter Israel. Das ist ein Unterschied. Es gab eine Zeit, da war das Evangelium nur für Israel gültig. Und dann, weshalb steht da nur für die Nationen? Weshalb nur für die Nationen? Bitte, beim Lesen nachdenken, hinterfragen, nicht so pauschal lesen. Weshalb steht hier Nationen? Weil Israels Heilsträger beiseite gestellt wurde. Verstockungsgericht. Und jetzt geht die Botschaft zu den Nationen. Ich bin der Auserwählte, das Gefäß, sagt Paulus. Ich bin so ein Gefäß, gefüllt mit einem Evangelium, was nicht auszudenken ist, was niemals Gegenstand der Verkündigung war, außergewöhnlich. Das heißt also, bevor der Sekundenzeiger der Zeit sich zum ersten Mal bewegte, bevor die Äonen ins Dasein gestellt, die gigantischen Himmelsräume und die Materie geschaffen wurden, durfte ich, Paulus, in das Herz Gottes hineinschauen und die Pulsschläge seiner nie auszudenkenden Liebe beschreiben. Ich durfte sie sehen. Und diese Offenbarungen sind mir als Auftrag und sie sind mir als Befehl zur Verkündigung gegeben. Das war das Erste, Paulus. Und dann nennt er den Apollos. Diesen redegewandten und begabten Prediger. Er war mächtig in der Auslegung, in den Schriften des alten Bundes. Und zuletzt zählt er nun Kephas auf, ein Mann, der den Herrn Jesus gesehen und mit ihm unterwegs war. Ein Apostel des Herrn. Und er fragt, warum rennt ihr Korinther diesen Gestalten hinterher? Warum macht ihr das? Es sind Gefäße, es sind weiter nichts als Gefäße, in denen Gott sich verherrlicht und seinen Willen bezeugt. Diener des Allerhöchsten sind sie und beauftragt, das Evangelium Gottes weiterzusagen. Was macht ihr eigentlich aus diesen Menschen, die Gott zum Dienst des Evangeliums für euch bestimmt hat? Merkt ihr denn nicht, wie unsinnig es ist, auf Menschen sich etwas einzubilden, sie zu verehren und groß zu machen? Was macht ihr eigentlich? Ich sage niemand, dass so etwas in der Gemeinde Gottes nicht gäbe. Niemand sage, solche aufgeblasenen Leute gibt es nicht unter den Verkündigern und unter der Zuhörerschaft. Es sage niemand. Das wäre nur im Grün vorgekommen. Fans, fanatische Anhängerschaft, gibt es ja nicht nur in den Fußballstadien und Sportarenen. Die gibt es auch unter uns, Fans. Ja, als ich gestern, als wir rüberfuhren, die Autobahn war gestopft, voll Fans. Meistens von Frankfurt, weil alle nach München. Fußballfans. Schals rumgerickt und die Autos voll geschmückt und so Fans. Ja, liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn wir nicht aufpassen, wird das klare Gottesevangelium von dem Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde mit sehr viel philosophischen, klugen Ideen und Programmen dazu mit redebegabten und überzeugten Verkündigungen durchsetzt, vermischt, entkräftet und verfälscht. Das ist es. Apollos. Eine unbeschreibliche Rhetorik. Also ein begabter Redner, der in 10 Minuten die Gesellschaft alle unter sich hat. In der Suggestion alles beeinflussbar. Auf den meisten theologischen Ausbildungsstätten hat man die weiße Fahne der Kapitulation schon längst zum Fenster rausgehängt. Arme Gemeinde, die dann solche Prediger bekommt. Ja. Wir können ein Lied singen. Wir sind ja noch in dieser Gesellschaft drin. Manchmal denkt man, die Entscheidung steht, soll man aufstehen und gehen oder bleibt man noch etwas? Um die Geschwister nicht zu beunruhigen. Ihr habt das hinter euch. Aber, liebe Geschwister, Gemeinde unter seinem Wort bleibt es ja. Unter seinem geschriebenen Wort. Und ihr Brüder und alle, die hier zuhören, passt auf. Das ist kein falsches Evangelium, die Gemeinde zersprengt. Mit diesem Evangelium ein andersartiger Geist kommt und ein anderer Jesus installiert wird. Passen wir auf. Ich sage es oft, ich übernehme über meine Person keine Garantie. Es könnte sein, in 2 Jahren predige ich ganz Verrücktes und ja, schlimmes Zeug. Schuld sind dann die Geschwister, die zuhören. Die müssen das mitbekommen, die müssen das Wort beurteilen können. Das hängt aber mit Reife zusammen. Aber heute gibt es kaum noch Wachstum. Manchmal fällt man in Ohnmacht. Geschwister, die 50 Jahre heißgeschichtliche Verkündigung gehört haben, die fallen um wie die Hühner, wenn es donnert. Ja. Da kommt auf einmal, da wird mal was Neues hier. Ach, das haben wir ja gar nicht gewusst. Sofort wird alles aufgegeben. Wenn sich Paulus hier selbst neben Apollos und Kephas stellt, dann will er damit nicht alles in den Topf hineinwerfen. Er sagt nur, keine Menschenverehrung. Das ist seine Sorge. Und wenn wir gelegentlich den Begriff paulinisches Evangelium verwenden, dann doch nicht in dem Sinn, dass wir diesen Mann hinterher rennen. Nein, auf keinen Fall. Wir wissen aber in der Formulierung, dass der erhöhte und verherrlichte Christus diesem Apostel tiefste und letzte Gottesgeheimnisse offenbart hat und er ein außerordentliches Werkzeug oder ein Gefäß war, bestimmt für die Gemeinde unter den Nationen, um das Wort Gottes als Offenbarungsträger der Gemeinde mitzuteilen. Das wollte er. Mir sind Geschwister bekannt, die laufen ihren Führern hinterher. Kennt ihr das? Ich will die Geschwister von der Hanischen Gemeinschaft nicht irgendwie negativ beurteilen, aber dieser Michael Hahn, der wollte unter keinen Umständen Gemeinschaften gründen, die nach seinem Namen genannt werden. Wenn man nach über 100 Jahren immer noch in den meisten Versammlungen die Bücher und die Hefte von ihm liest, anstelle des geschriebenen Wort Gottes, dann liegt es auf der gleichen Ebene, wie der Text hier in 1. Korinther 3, 22. Ich halte das persönlich für einen sehr frommen Götzendienst, einen Mann verehren. Der Gemeinde zu Ephesus wurde ja allerhöchste Herrlichkeit anvertraut. Und dann ruft er die Ältesten, bevor er nach Jerusalem fährt, zu sich. Nicht die Jugend, sondern die Ältesten, die Verantwortung über eine Gemeinde übernommen haben. Und er sagt, passt auf euch selbst auf. Aha, liebe Geschwister. Also die Leute, die hier vorne stehen, die stehen in allergrößter Gefahr. Das sollten wir wissen. Die werden von allen sämtlichen Geistesströmungen zusammengedrückt. Also wir waren ja im August mit Gregor Dalia in Neudorf zusammen, da habe ich etwas erfahren, wie viele ihn beeinflussen wollen, so zu denken, so zu predigen. Alle wollen sie ihn auf ihre Schiene ziehen. Das ist also ganz wichtig, dass die Leute, die hier das Evangelium verkündigen, in großer Gefahr oft stehen. Passt auf euch selbst auf und überschätzt euch nicht. Gott hat euch durch den Heiligen Geist zu Aufsehern über die Gemeinde gesetzt, die Gemeinde Gottes zu hüten. Denn dieses eine weiß ich, wenn ich gehe, was wird dann passieren? Was wird dann passieren? Dann werden gräuliche Wölfe hereinkommen und werden die das Herdlein aufscheuchen. Und jetzt kommt dieser Satz, und aus euch selbst. Kann man sich das denken? Aus euch selbst werden Leute aufstehen, die ganz verkehrtes und dummes Zeug reden und die Leute hinter sich herziehen. Kommt nur zu uns. Also so wie ich die Schrift sehe, so ist es richtig. Ich beanspruche nie in der Verkündigung, dass ihr so denken sollt wie ich. Ich lasse euch den Freiraum in eurer Überlegung auch anders zu denken. Ich zwinge keinen, den Freiraum muss ich den Geschwistern gestatten, sonst wird es ganz bedrückend. Es wird sehr bedrückend. Ich zwinge dann Leute, die Denkstruktion zu übernehmen. Das will ich nicht. Der Geist Gottes soll das Wort in euch selbst lebendig machen. Ja, aus euch selbst werden also solche Leute aufstehen. Hunderttausende Opfer gibt es davon, bis in unsere Zeit und bis in unsere Kreise hinein. Und es wäre dringend erforderlich, dass die Gemeinde nicht nur von den lieben Brüdern besetzt und beseelt sind, sondern von Brüdern, die auch Männer und Väter sind, mit der Befähigung unterscheiden zu können, was richtig und verkehrt, was seelisch oder was geistlich göttlich ist. Was heutzutage zählt und von Bedeutung ist, wird an dem Erfolg gemessen. An dem Erfolg wird's gemessen. Eine klare, fundierte Aussage der Schrift wird kaum noch gehört. Ich brauche ja die Namen nicht zu erzählen. Vordergrund ist Bill Heibel, die Kirche der Außenstehenden, und noch viel gefährlicher ist Rick Warren, die Vision einer Gemeinde. Ja, ihr lieben Korinther, sagt Paulus, ihr seid beeindruckt und ihr seid berauscht von der Sprachbegabung der Redner und der klugen und weltweisen Darlegungen eurer Lehrer. Dagegen ist die Gegenwart meines Leibes, sagt er, ganz schwächlich. Und die Rede ist verächtlich. Sie ist stümperhaft. Sie ist ungeschult. Und es steht hier, sie ist idiotisch. Nun wisst ihr genau, wen ihr vor euch habt. So sind also die Leute. Ja, also zurück zu unserem Text, Vers 21. Daher setze niemand seinen Ruhm auf Menschen. Es sei nicht einer unter euch, der in einer Abhängigkeit von Menschen steht. Ein wunderbares Wort. Ein wunderbares Wort. Marion. Wer, oder auch Gabriele. Es gibt ja hier Geschwister, die das durchlebt haben. Es sei niemand unter euch, der abhängig ist von Menschen. Mögen Menschen als besondere Gefäße seiner Gnade der Gemeinde gegeben sein, aber bitte bewahren wir uns den Freiraum unserer eigenen Führung und auch die Korrektur dessen, was wir hören und glauben. Bitte. So wertvoll wir Menschen sind, das Zentrum können Sie nicht besetzen. Das ist reserviert nur für den einen. Verstehen wir? Paulus fasst nun diese ernste Mahnung zusammen und lenkt uns auf eine gewaltige, für unseren Verstand nicht zu fassende Aussage hin, denn alles gehört euch. Der Dienst und die Diener am Wort, alles steht euch zur Verfügung und alles ist von Gott gegeben. Die einen Apostel, die anderen, also Apostel die Autorität und Sendung und den Auftrag des erhöhten Christus sehen und gehen. Oder es gibt auch begabte Redner, die sich selbst produzieren und empfehlen. Prediger der Gerechtigkeit im allerfrömmsten Frack, unter der Regie Satans, aber als Engel des Lichtes. Das gibt es also auch. Prediger der Gerechtigkeit im allerfrömmsten Gewand. Ja. Deshalb rede ich manchmal von einem schneeweißen Teufel. Ich will das, was dahinter steht, nicht nennen. Ja, also. Und Gott hat auch Propheten gegeben, die in die Situation des Einzelnen sein Verheißungswort hineinsprechen und die auch die Gemeinde informieren, in welcher heilsgeschichtlichen Stunde wir heute leben. Und Gott hat Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben. Also die ganze buntfarbige Palette der Wortverkündigung, sie gehört der Gemeinde. Alles ist euer und alles hat auch nur ein Ziel. Und das Ziel ist nicht, damit alle gerettet werden. Das ist durch den Dienst der Verkündigung nicht gesagt in der Schrift, sondern damit der Leib Christi zubereitet wäre. Aha. Die Verkündigung ist an eine Zielsetzung gebunden. Zur Vollendung der Heiligen, zur Auferbauung des Leibes Christi, was auch gedacht wird. Auch ihr beiden hier. Hat eine Zielsetzung. Wenn die angebliche Schau nicht gebunden ist an dieses Wort, Gemeinde zuzurüsten, den Einzelnen hineinzustellen, als Glied in den Leib des Christus, da muss ich alles hinterfragen, auch wenn es noch so lichtvoll mir vorgeschwärmt wird. Die Brüder, die uns in selbstloser Hingabe den unausdenkbaren Reichtum der Liebe und Gnade bezeugen und vermitteln, die gehören uns. Die gehören uns. Liebe Geschwister, die können wir auch einmal antasten. Und einer hat zu mir gesagt, Johannes, du bist der Einzige, den man mal in Griff bekommt. Mit dir kann man auch mal eine Tasse Kaffee trinken. Die kann man mal antasten, ja. Stimmt, ganz genau. Die dürfen wir befragen. Mit ihnen darf man spazieren gehen. Und mit ihnen darf man lachen und auch weinen. Das sind keine Superheilige, sondern sie sind Diener, herausgestellt und berufen, zu unser aller Auferbauung sind sie da. Liebe Geschwister, wir, die wir euch das Evangelium verkündigen, wir sind für euch da. Nicht ihr seid für uns da. Das denken ja manche Prediger. Nein, nein, wir sind für euch da. Nein, liebe Geschwister, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht über euch verfügen, sondern ihr als höhere Gemeinde verfügt über uns. Ein Reichtum ist das. Ein Reichtum. Und nun wird Paulus ganz kühn. Nicht nur die Menschen um euch, sondern die ganze Welt gehört euch. Wie sollen wir das verstehen? Sollen wir nicht uns von der Welt distanzieren, von den verführerischen Praktiken? In diesen Versen haben wir die völlige Umkehrung unserer Stellung zur Welt und aller Angst vor der Welt. Wir sind nicht von ihr und unter ihren Programmen versklavt und dienen ihr, sondern berufen zur königlichen Freiheit und zur Herrschaft über die Welt. Also, anstatt über den verderblichen Wesen dieser Welt zu siegen und Herr zu sein, lassen wir uns immer wieder in ihre Abhängigkeit hineinziehen. Paulus nörgelt die Gemeinde nicht stundenlang voll wegen ihrer mangelhaften Einstellung, ihrer Streitigkeiten, ihr krankhaftes Geltungsbedürfnis. Er winselt ihnen nicht die Ohren voll, sondern er hebt sie von der Erde hinauf in die Himmelswelt und zeigt ihnen von dort das weltallumfassende Erbe des Christus mit allen, die zu ihm gehören. Nur vom Himmel her, damit meinen wir die Herrlichkeit des Christus und seiner Gemeinde, werden wir die schmutzigen und fleischlichen Angelegenheiten der Erde bewältigen und überwinden können. Wir mögen in manchen Entscheidungen falsch liegen und fragen, was wohl der Wille Gottes in dieser oder jener Lebensführung sei. Unser verkehrtes Denken und unser verwirrtes Reden und Tun hat Gott schon längst mit seinem vollgültigen Opfer seines Sohnes am Kreuz ausgeglichen und bezahlt. Aber, wenn wir von Gott Zugedachtes und Verheißenes, was nach seinem Herzen und innersten Regungen seiner Gottesliebe uns anvertraut ist, nicht hören und annehmen wollen, dann schlagen wir als seine Kinder ihm ins Gesicht und verletzen und kränken den Allerhöchsten in einer Weise, wie es Gottlose und Ungläubige nicht tun können. Es sage niemand in diesem Raum, dass es uns nicht auch um Geld und um Reichtum, wir haben ja gestern dieses Problem angesprochen, nicht um Gaben, um Vermögen, um Güter, um Ehre und Ansehen ginge. Es sage keiner von uns. Und dort, wo wir in seinem Sohn mit dem Gesamterbe des Universums zu Multimillionären gemacht sind, da ziehen wir eine Flunsch und reden wie geistverwirrte Menschen und sagen, was soll denn das hier? Was soll denn das? Alles gehört euch. Alles gehört euch. Wir bleiben bei dem einfachen Evangelium, dass der Heiland für unsere Sünden starb und dass Jesus uns liebt. Klingt das nicht sehr demütig, vornehm, dass wir uns viel lieber um unsere Verantwortlichkeit hier auf Erden kümmern sollten, als die fantasievollen Gedanken einer himmlischen Prophetie uns zu Herzen nehmen? Ich rede die Sätze nicht aus einem hohlen Bauch heraus, sondern ich weiß, wie solches Gedankengut die meisten Gemeinden mitunter beherrscht. Auch Gemeinden, die jahrzehntelang in diesem Gottesevangelium bestanden haben, die sagen, wir haben so viel Erkenntnis gehört, jetzt wollen wir mal wissen, wie wir auf Erden richtig leben sollen. Die verzichten auf den unausspürbaren Reichtum des Christus. Sie wollen Programme haben, wo sie aktiv mit drinstehen. Das bestätigt sie in ihrem frommen Tun. Warum denken wir so kleinkariert und heulen und jammern, wenn unsere Wünsche unerfüllt bleiben und starren fortwährend den Schaubuden dieser Welt hinterher, anstatt uns diese überragenden Gotteswahrheiten ins Bewusstsein zu rufen, dass wir als Söhne wohin gehören? zum Sohn gehören und als Glieder des Leibes zu Christus, dem Haupt, und zusammen mit ihm das ganze Weltall erben. Alles gehört euch. Liebe Geschwister, wenn ihr durch München geht, ihr braucht nicht neidisch zu, was da alles aufgebaut und brauchen wir nicht. Gewinnen wir Abstand. Abstand. Es wird uns in einer Weise einmal zugeteilt werden, dass wir drüben uns schämen, stehen geblieben zu sein. Eine Stunde, ein Jahr, manche stehen jahrelang und bewundern es. Kann uns denn diese Botschaft nicht Flügel verleihen, gleich einem Adler, der über die Dinge dieser Welt hinwegfliegt, der Christussonne entgegen? Kann ein Evangelium uns nicht herausführen aus den verhafteten Denkstrukturen, immer nach unten, immer nach unten? Überlegen wir doch einmal einen Mitarbeiter, der sehr lange mit Paulus zusammen war, der scherte aus, der hat satt. Und? Wegen was? Was war der Weggrund? Wisst ihr das? Er hatte den gegenwärtigen Äon. Das ist ein Zeitlauf. Den hat er lieb gewonnen. Und was man lieb gewinnt, das geht ins Herz hinein. So. Und wenn diese Dinge in uns hineinkommen, haben wir keine Kraft mehr. Da beschäftigen wir uns mit viel anderen Dingen. Ja. Und bleiben lange Zeit auf der Strecke oder im Seil, wenn es zum Gipfel nach oben geht, hängen. Und andere müssen uns nach oben ziehen. Paulus, du bist verrückt. So höre ich viele in der Gemeinde zu Korinth murmeln. Solche Gedanken wagt ja kein Mensch zu denken, geschweige sie auszusprechen. Und in der Tat war der Apostel Paulus, der war verrückt. Der war verrückt. Ja, mit seinem Herzen an den Thron der Gnade. Und wir, liebe Geschwister, wir wollen und dürfen es auch sein. Ach, dass wir, wenn wir die Schrift lesen, dass wir einmal von dieser göttlichen Liebesenergie auch gefüllt werden, nach oben gezogen werden, leicht gemacht werden in all den Dingen und Überlegungen, die uns nach unten ziehen. Vor 60 Jahren lernte der Nationalsozialismus dem deutschen Volk einen großen wahnsinnigen Slogan. Also hier ist ja die meiste Zuhörerschaft von der jungen Generation besetzt, aber es könnte ja sein, wenn ich da reinschaue, es gibt also so ein paar ältere Geschwister, dazu gehöre ich ja auch. Ich kann mich also noch erinnern, wenn aus der Goebbelsharfe, wisst ihr, was das war? Goebbelsharfe, hat noch niemand gehört. Das war ein ganz kleiner Rundfunkapparat. Wir waren so arm, wir bekamen ihm von Winterhilfswerk geschenkt. 5 Reichsmark kostet diese Heule. 5 Reichsmark. Man nannte sie Goebbelsharfe. Ja, also wenn aus dieser Goebbelsharfe dieser Radaukasten das Lied gehört wurde, denn heute gehört, ach, jetzt kommt's, denn heute gehört und Deutschland und morgen die ganze Welt. Und die meisten Deutschen haben das auch geglaubt, oder? Wie war das? Ich will nicht fragen. Also ich war da zu jung, um da mich mit inspirieren zu lassen. Aber die meisten Deutschen haben das geglaubt. Ja, aber so falsch und verlogen ist dieser Slogan gar nicht. Er ist im Vergleich zu dem Pauluswort nur viel zu niedrig angesetzt. Nicht nur die Welt, der ganze Kosmos und das, was in ihm existiert und abläuft, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, das alles gehört nicht nur den Deutschen, so ein Unsinn, sondern allen denen, die eine Berufung hinein in die Gemeinde haben, denen gehört das. Auch die gigantischen Weiten des Weltalls mit seinen Milliarden von Galaxien und der zahlreichen Bewohnerschaft. Wir können sie nicht. In dem Lied, in dem Kinderlied wird Satans vorgestellt. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Und da gibt es irgendwo einen Vers, Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass nicht eines von ihm fehlet. An der ganzen gewaltigen Zahl, die können rechnen, multimal, nicht zu zählen, ja, an Materie und Lichtskomponenten, aber auch als Bewohnerschaft, alles ist euer. Alles ist euer. Wir könnten 100-mal in Lotto einen Volltreffer haben, aber das ist nur ein lächerlicher Dreck gegenüber dem, was uns in Christus verheißen ist. Ob uns einmal ein Evangelium so tief verändern kann in den Denkstrukturen? Kann das möglich sein? Liebe Geschwister, lassen wir doch diesen Christus, diese Lichtsfülle des Evangeliums in unser Herz hinein. Und dann werden Dinge wirklich, Dinge, die sonst groß sind, die werden ganz klein, ganz klein. Ach, ich wünschte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wir waren ja in der DDR, das war ja ein Völkergefängnis eingesperrt. Als die Mauer dann gebrochen war, sind wir mal nach Sölden in Österreich gefahren. Und da sind wir mit der Gondel mit der Gondel 3000 Meter hoch gezerrt worden. Ja, ich kann es nicht fassen. Ne? Also wie schnell die Dinge, die sonst so wertvoll sind, Häuser, Auto, ach, alles so wunderbar. Das wurde auf einmal ganz klein. Und ein Mann, der sagte, Frau, guck doch mal runter. Die hat geschrien. Ich sagte, ich kann es nicht ertragen. Ob das möglich ist, dass wir von dem Geist Gottes Energie gewinnen, die Dinge, die uns sonst so schwer beschäftigen, zu relativieren in seinem Licht. Die Dinge werden auf Erden ganz klein. Schaue, wie heißt das Lied? Wende den Blick nur auf Jesus, auf ihn allein, sein Wort. Schau voll in sein Antlitz hinein. Dann werden die Dinge der Welt seltsam trüb und im Licht seiner Herrlichkeit ganz klein. So geht das. Aber wenn wir denken, wir können gegen die Mächte ankämpfen, Evangelium, Gottes Evangelium. Alles ist euer. Ich sage mal, könnt ihr diesen Satz ertragen? Könnt ihr den ertragen? Alles ist euer. Alles, was die bauen, alles gehört zum Inventarium unseres großen Schöpfer Gottes. Alles ist euer. Und können wir den Vater auch einmal mit einem Satz Dankeschön sagen? Und wodurch ist es uns als Erbe geschenkt? Wodurch sind wir Kinder? Sagt Paulus, sind wir Kinder? Gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben, Gottes Erben und Miterben Christi. Der Herrlichkeitsgrad ist was anderes. Der Glanz der Herrlichkeit liegt daran, wie wir mit ihm zusammen mit dem Evangelium leiden. Aber das Erbteil ist allen zugestellt. Alle. Sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben. Und das Erbe Christi, liebe Geschwister, was ist das? Was ist das Erbe Christi? Ist das gesamte Weltall in allen Ebenen. Einschließlich der Himmel und der Hölle. Manche wollen ja nur den Himmel. Von wegen, ja. Also, auch die ungeahnte Herrlichkeit Gottes und der Feuersee gehört auch mit zum Inventarium. Haben wir noch nie nachgedacht. Oder hat der Feuersee irgendwo eine Existenz ganz außerhalb des Universums und gehört nicht zum Gott, zu Gottes Schöpfung? Von wegen, der Feuersee war eine Konstruktion schon vor Beginn der Schöpfung. Das war kein Anbau, den Gott erst machen musste, weil das Völkchen sich nicht zu ihm bekehrte. Von wegen. Ja, Inventarium. Was erbt der Christus? Was erbt der Christus? Über das ganze Universum. Ihn hat der Vater zum Haupt über das All gesetzt. Und weil die Gemeinde die Körperschaft der Leib des Christus darstellt, gehört sie zu ihm und bleibt für immer mit ihm zusammengebunden. Sag doch mal Halleluja. Das kann kein Mensch eigentlich aushalten und ertragen. Dem aber, der über unser Bitten und Verstehen hinaus zu tun vermag. Wir können schon gewaltig sein im Bitten und Verstehen und im Sinnen, aber er tut noch weit, weit mehr, liebe Geschwister. Was steht uns alles an göttlicher Liebesentfaltung noch aus? Ja, und ein paar Verse später greift Paulus diesen Gedanken noch einmal auf. Das ist in Römer 8, Vers 32. Da heißt es, er, Gott, der Vater, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern er hat ihn für alle dahingegeben. Zu dem Zweck, dass der Vater uns zusammen mit seinem Sohn das ganze Weltenall aus liebesmäßiger Zuneigung schenke. Das ist Evangelium der totalen Gnade. Ist an keine Bedingung geknüpft. Du musst, du sollst und. Wenn du nicht, dann. Liebe Geschwister, geschenkt alles. Der Vater in seinem Sohn alles geschenkt. Zum Beispiel kann sich niemand als Erbe für das schwedische Königshaus anmelden. Wir können zwar nach Schweden fahren, aber beim Königshaus, da gibt es dann Türen und verschlossen. Ich kann mich nicht anmelden. Können wir nicht anmelden, nein. Wer nicht als Sohn oder Tochter darin geboren ist, hat kein Anrecht darauf. Wenn die Gnade Gottes uns in die Gemeinschaft des Sohnes Gottes ruft, dann sollten wir im Glauben, im Gehorsam und in der Hingabe ein klares Ja haben. Ich danke dir, lieber Vater, für den unermesslichen Reichtum deines Wortes und den darin hineingebetteten Christus. Ich danke dir dafür. Ich darf das glauben, ich darf das vertrauen. Das ist ein Stück deiner selbst, hast du in mich hineingegeben. Kostbar. Unser Leben wird reich. So reich, dass andere davon beschenkt werden. Ja, denn ihr alle seid Kinder und Söhne Gottes durch die Taufe. Niemand regt sich auf. So ist das. Jeden Sonntag wird das so gepredigt in der Kirche. Die Taufwiedergeburt. Ohne Taufe wird nichts. Kind Gottes und Glied der Gemeinde wirst du nur durch das Wasser. Das hat also auch die Methodistenkirche jetzt als Ritual verbindlich festgelegt. Das wisst ihr ja gar nicht, ihr seid raus aus der Gesellschaft, aber es ist so. Ohne Taufe läuft nichts mehr. So, ihr alle seid Kinder und Söhne durch den Glauben. Durch Glauben Christi Jesu eigentlich. Das ist eine Sache, die im Inneren entschieden wird, vom Herzen her. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist der Sohnschaft in unser Herz gesandt. Der ruft Abba, Vater. Also bist du nun nicht mehr Knecht und Magd. Du bist auch nicht Jungfrau. Viele wollen es ja sein. Und jetzt kommt die liebe Weihnachtszeit, da singen sie wieder aus voller Kehle, Tochter Zion. Oh, wollen sie auch Tochter Zion sein. Ja, also Braut, noch die unzählbare Schar der Offenbarung, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Ich habe mich sehr gefreut, dass Paulus auch im zweiten Brief an die Korinther diese gültige Aussage noch einmal wiederholt und ins Licht stellt. Und zum Beispiel in Kapitel 6, 4 bis 6, da geht es ja nicht um den Siegeszug des paulinischen Evangeliums. Da geht es nicht um die triumphierende Gnade, sondern um das Kampfesfeld der Wahrhaftigkeit und der Wirklichkeit in diesem Zeitlauf dieser Welt, da sagt er, in keiner Sache oder in keiner Angelegenheit, ja, da möchte ich fragen zurück, in welcher Angelegenheit? In keiner Angelegenheit geben wir einen Anlass, dass der Dienst, welcher Dienst? Welcher Dienst? Der Dienst, das Evangelium der Gnade Gottes und der Herrlichkeit zu verkündigen, nicht nur zu glauben. Das steht zu verkündigen da, weiterzugeben, dass der Dienst nicht in Frage gestellt werde. Im Gegenteil, wir erweisen uns in jeder Situation als Diener Gottes. Tja, in Geduld, in drunterbleiben, in Drangsal, in Nöten, in Ängsten, in Ruten streichen, in Gefängnissen, haben wir alle noch nicht durch, im Unruhen, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Gütigkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, durch Ehre, Unehre, böse Gerüchte, gutes Gerücht, Verführer, wahrhaftig nicht zu Tode gebracht, als Traurige, aber allerzeit in Christus sich freuend, als Bettler und Arme, aber die viele reich machen, als die Nichtse und die Nullen, die doch mit Christus das ganze All besitzen. So ist das. Brauchen wir zu den gemachten Aussagen noch eine Hinzufügung? Nicht nur die Welt ist uns in Christus zugeteilt. Auch das Leben in allen Variationen, vom jauchzenden Schrei des Neugeborenen bis zum Röcheln eines Sterbenden. Tausende werden heutzutage von der Lebensangst befallen und noch mehr von der Todesfurcht geplagt. Hier dürfen wir uns Flügel des Glaubens und der Hoffnung schenken lassen. Durch die Auferstehung Christi aus den Toten hat er dem Tode die Macht genommen. Die Autorität und unvergängliches Leben ans Licht und in unser Herz hineingebracht. Unvergängliches Leben, das ist ein Teil seiner selbst. Die Christuszeugung in uns. In Römer 8, 39 ruft Paulus alle Mächte in der sichtbaren und unsichtbaren Welt auf, zu versuchen, das ist was, zu versuchen, ob sie uns von der Liebe des Gottes und Christus trennen können. Alle Mächte ruft er auf. Ja, also das Leben, der Tod, alles, alles. Ich bin gewiss, niemand mag uns zu scheiden. Und er nennt den Tod an erster Stelle. Auch er kann uns nicht mehr trennen. Von der Liebes- und Lebensgemeinschaft mit dem Christus. Das bedeutet also, dass der größte und letzte Feind, der einmal verschlungen werden wird, ganz und gar nicht das Vermögen besitzt, uns von Christus abzutrennen. Aber die Wahrheit in 1. Korinther 3, 22 geht noch weit über die Aussage von Römer 8 hinaus. Das, was wir gelesen haben, das ist mir erst ganz neu aufgegangen. Ganz neu. Nicht nur vermag der Tod, uns von Christus und seiner Liebesmacht zu trennen, sondern der Tod gehört schon heute uns. Das ist noch mehr. Das ist noch mehr. Was ist das für eine gewaltige Aussage? Auch der Tod hat heute seiner Gemeinde zu dienen. So hart und bitter er auch für uns als letzter Feind bleibt und erst am Ende der Äonen hinweggetan wird. Aber wir dürfen den Alltag von diesem großen, überwältigenden Sieg und Triumph, den Christus über den Tod abgehalten hat und abhalten wird, indem er unter seine Füße gelegt worden ist, heute und morgen völlig davon überzeugt sein und damit leben. Ist schon alles geklärt. Ist schon alles geklärt. Das ist ein befreiendes Evangelium. Ein ganz befreiendes Evangelium. Und zuletzt zählt er noch die Gegenwart und die Zukunft auf. Alles, was in ihr abläuft und mit uns geschieht, steht bereits unter der Hoheit des Christus. Wir durften es uns sagen, lieber Klaus, alles, was mit uns geschieht, darüber verfügt nicht die Finsternis und der Tod. Er hat uns erkauft. Er, durch das Opfer seines Sohnes, für sich selbst als sein Eigentum. Jetzt gehören wir ihm und mit ihm gehört uns auch alles, auch der Tod. Auch der Tod und die Gegenwart, wie werde ich? Und die Zukunft, wie werde ich morgen und übermorgen, wie werde ich durchkommen? Alles, was in ihr abläuft, haben wir gesagt, steht unter seiner Regie. Sind wir in diesem Frieden Gottes geborgen und eingehüllt? Oder leben wir ständig in Ängste und fürchten uns vor dem Heute und vor dem Morgen? Ihr lieben Korinther, ihr wollt immer etwas Neues, etwas Höheres, etwas Größeres, etwas Außergewöhnliches. Ich habe euch das Allergrößte als Verheißungswort und als göttliche Wahrheit mitgeteilt. Nicht nur theoretische Lehrsätze, sondern gefüllte Herrlichkeit für einen jeden, der des Christus ist. Für jeden, der des Christus ist. Also in dem der Christus Wohnung genommen hat, der des Christus ist. An dieser Aussage ist alles gebunden. Dürfen wir fragen, wo wir stehen? Ich frage einfach hinein, weil ich euch nicht alle kenne, die des Christus sind. An dieser Aussage ist alles gebunden. Nicht nur die äußere Zugehörigkeit zu einer Kirche, einer Ortsgemeinde oder einem Hauskreis ist gültig, sondern Menschen, die des Christus sind. Die des Christus sind. Es sind Menschen, die eine Lebenseinheit mit ihm praktizieren und darstellen. Wir sind durch den Rechtsspruch des Vaters zur Sohnschaft berufen und gleichzeitig Eigentümer des Weltalls geworden. Ich falle in Ohnmacht, liebe Geschwister. Da kannst du doch in Ohnmacht fallen. Also wenn ein Evangelium uns hier nicht bis in die tiefsten Wurzeln erreicht, dann weiß ich nicht, was uns eigentlich substanziell noch verändern kann. Wenn Söhne, dann auch Erben Gottes und Miterben Christi. Aber in der Tat besitzen wir es noch nicht. Denn zwischen dem, was uns im eigentlich schon als Erbe zugeteilt ist und uns gehört und dem, was wir in Zukunft in Besitz nehmen, besteht ein zeitlicher Unterschied. Deshalb sagt der Hebräerbrief, der Vater hat dem Sohn alles unter seine Füße gestellt. Denn indem er ihm das gesamte Universum untergeordnet hat, hat er nichts ausgelassen. Auch nicht den Feuersee. Und auch nicht den Tod. Hat er nichts ausgelassen, das ihm nicht untergeordnet wäre. Jetzt sehen wir noch nicht ihm alles untergeordnet. Das ist die Spannung. Stehen wir? Im Eigentlichen sind wir es schon. Wir dürfen uns freuen. Freuen für ein nicht zu beschreibendes Abteil im Lichte mit dem Christus. Jetzt aber stehen wir noch unter diese Zeit und der Kosmos ist also unter der Herrschaft des Satans und der Finsternis gestellt und wir stehen also noch in diesem Spannungsfeld. Also die gleiche Situation gilt heute auch für die Gemeinde. Und wir haben diesen unermesslichen Reichtum nicht in unseren Gefühlen, das möchte ich nur sagen. Nicht in unseren Gefühlen und nicht in unseren Erlebnissen. Da fallen die ganzen Charismatiker ab. Die brauchen diese Erlebnisse, jeden Tag neu high zu werden, eine Erfahrung zu machen. Bitte nicht in unseren Erlebnissen und in den Gefühlen. Und Erfahrungen, sondern nur im Glauben an sein verheißenes Wort. Da haben wir es. Zurück zu unserem Thema. Er stellt Der Text stellt uns eine ernste Frage und zeigt uns, wo wir stehen. Alles Weltgeschehen gipfelt im Sohn. Alle Zielgedanken Gottes sind auf ihn gerichtet. Er, der Sohn, ist wesensgleich mit dem Vater. Deshalb lesen wir, ihr aber seid des Christus. Der Christus aber ist Gottes. Ist Gottes. So geht's hin. Und wir sind nur die Erstlinge, die von diesem Programm erfasst werden. Alles ist auf dem Weg hin durch Neuzeugung zu Gott. Gott, der Vater, ist auch das Haupt des Christus. Da bleibt natürlich nicht sehr viel übrig von der sogenannten Dreieinigkeitslehre. Wenn also am Ende aller Zeitläufe und Äonen alles seinen Platz gefunden haben wird, wo wird das alles seinen Platz gefunden haben? Wo? Unter dem Christushaupt. Da steht, das ganze All wird aufgehauptet, dem Christushaupte. Dann unterstellt sich der Sohn mitsamt dem zurechtgebrachten und vollendeten All dem Vater. Er wird dann nicht nur alles in sich. Und er konnte es nicht immer in sich sein, weil die Liebe das nicht aushält. Die Liebe muss sich vervielfältigen, sie muss sich mitteilen. Zunächst alles in ihm, in seinem Sohn, später alles in ihm, seinem Sohn und in den Söhnen. Ich frage zurück, ist das so? Der Vater alles in uns? Und zum Schluss wird er es in dem Fritz und in der Hanna sein und in allen Lichts- und Finsternisgeschöpfen, überall. Es gibt keinen Schatten mehr, das Licht wird alles verwandelt haben in Herrlichkeit. Ja, er wird alles in allen sein. Er darf und soll es schon heute in uns sein. Gepriesen und verherrlicht sei dieser Gott, der uns in seinem Sohn zu Söhnen und zu Erben seiner eigenen Herrlichkeit gemacht hat. Amen. Wir beten noch miteinander. Wir danken dir, du Gott aller Gnade, du Vater der Herrlichkeit, dass du uns dein Wort gegeben und dazu deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir dieses Wort auch erkennen und verstehen können. Wir danken dir, dass du so tief in unser Herz hineingeleuchtet hast, dass wir es nicht mehr aushalten konnten und dies mit einem Echo unser Ja und unsere Hingabe an dir vollzogen haben. So hast du in uns dein Leben hineingezeugt. Und wir wissen, es ist der Anbruch dessen, was du in einer unausdenkbaren Weise einmal uns, aber auch einem ganzen Schöpfungsall schenken wirst. Nicht auszudenken. Auch wenn wir dann wieder hier nach Hause gehen, dann bewahre und versiegle uns dieses Verheißungswort. Und wenn wir mal ganz unten sitzen und die Seele uns nach unten zieht und sie gar nicht fliegen will, dann dürfen wir uns erinnern, mit deiner göttlichen Kraft dürfen wir wissen, wozu wir gesetzt sind, mit deinem Christus zusammen. Ach, wir danken dir, dass du uns ein solches Evangelium geschenkt hast. Es durchbricht alle Maßstäbe menschlicher Vorstellung. Und wir rühmen dich, dass du das nicht nur verheißen hast, sondern dass du es auch in Wirklichkeit erfüllen wirst. In jeder Phase unseres Lebens und im ganzen All. Gepriesen seist du für diese Botschaft. Nimm uns zur Seite und rede mit uns zu Herzen. Und lass uns jeden Tag neu Kraft gewinnen, Hoffnung geschenkt werden. Zum Überwinden und zur Führung und Gestaltung deines Christus in uns. Amen. Amen.
Wir singen. aus dem Lied Nummer 5, den Vers 1, 2 und den letzten 5. Ich möchte vielleicht ganz kurz, dass man auf diesen Text auch ein bisschen aufpasst und den auch mit aufnimmt. Ich möchte unseren Gott und Vater herzlich danken, dass er auch den Johannes Ullmann benutzt hat, uns diese Botschaft in dieser ganzen Herrlichkeit darzubringen. Ich muss noch mal dran denken, gestern hast du uns den Apostel Paulus äußerlich gezeigt, dass er keine Schöne war, klein, krumme Beine und so weiter. Und heute hast du gesagt, noch dazu, dass er auch kein Redner war und nichts. Und dennoch war er Gottes auserwähltes Rüstzeug. Diese große Botschaft des erhöhten Christus kundzutun. Ja, dafür sind wir dankbar. Und wenn wir diese Briefe alle lesen, und ich kann sie nur immer wieder empfehlen, dass wir sie lesen, da sehen wir, welch eine Fülle der Christus diesen Paulus geoffenbart hat. Vielen Dank. Dazu möchte ich noch einen Zuspruch. Es ist ein Lobpreis des Apostel Paulus aus 1. Timotheus 1, Vers 17. Dem König aber, der Äonen, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen weisen Gott, sei Ehre und Verherrlichung für die Äonen der Äonen. Amen. Der Herr segne uns. Auch auf der Nachhausefahrt, viele haben einen weiten Weg, auch euch, alles Gute.